Herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Heute zu Gast ist die wunderbare Gitta Pein. Ich durfte ein tolles Interview mit ihr führen rund um das Thema Komplexitätsmanagement, Systemtheorie und ihrem Herzensprojekt, das sie seit über 30 Jahren begleitet, Formwelt. Was es damit alles auf sich hat, was sie darunter versteht und was wir vor allen Dingen davon lernen können, hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören! Da sind wir wieder und ich freue mich heute, die Gitta zu begrüßen. Hallo Gitta.
Ja, hallo Daniel. Ich freue mich, dass ich hier bin und bin ganz gespannt auf deine, auf eure Fragen und was das hier heute wird.
Ja, das bin ich auch gespannt. Ich hatte mit Gitta kurz schon im Vorgespräch geklärt, dass ich heute quasi noch keinen ausgefeilten Weg mir überlegt habe, wie wir hier durchs Interview gehen, weil Gitta macht Dinge, von denen ich die Hälfte nur verstehe, wenn ich Glück habe. Und dachte, das wäre wunderbar, dich heute mal einzuladen, um ein bisschen besser zu verstehen, was machst du eigentlich und für wen könnte das überhaupt interessant sein? Also ich sag mal so ein bisschen über den normalen Tellerrand mal ein bisschen hinauszuschauen. Deswegen freue ich mich, dass du da bist.
Ja, danke sehr.
Und eine Frage, die ich immer mal wieder gefragt wäre, wenn ich irgendwie auf dich referenziere, gerade wenn, also ich bin ja viel auf Twitter unterwegs und du auch einigermaßen, glaube ich. Und da werde ich immer gefragt, wie wirst du eigentlich mit dem Nachnamen richtig ausgesprochen?
Pein.
Pein? Okay, dann weiß ich es und habe es bisher richtig gesagt. Dann freue ich mich darüber. Und damit, wenn wir jetzt schon deinen Nachnamen kennen, wäre natürlich auch ganz gut zu wissen. Ich habe gerade schon erwähnt, du bist ein bisschen auf Twitter unterwegs. Was twitterst du denn so oder was sind die Themen, mit denen du dich beschäftigst?
Also auf Twitter vor allen Dingen Fragen zu Konflikt. Systemen zu Komplexitätsmanagement, das sind die Sachen, für die ich da brenne. Mich interessiert, wie Menschen lernen und vor allen Dingen, was sie tun, um zu verhindern, dass sie lernen, jetzt gerade in heutigen Zeiten. Komplexe Herausforderungen, wie begegnen Menschen denen, wie begegnen sie denen nicht? Was kann getan werden, um dem begegnen sie dem nicht zu begegnen? Diese Dinge. Auf Twitter haue ich auch gerne auch einfach mal so auf den Putz, um zu gucken, wie man durch Polarisierung dafür sorgen kann, dass mal neue Konfliktlinien sich auftun und man nicht immer nur in den alten Sachen festhängt. So, und auf LinkedIn und Facebook bin ich auch, da geht es dann etwas gesitteter zu und wer sich dann noch ein bisschen tiefer mit unserer Forschung befassen will, der guckt am besten mal beim Karl Auer Verlag nach im Systemzeit-Blog. Da sind Artikel drin, die haben dann auch ein bisschen mehr Biss und da sitzt dann in der Regel auch fast jedes Wort, da schreibe ich mit recht hoher Bedeutungsdichte.
Okay, die hohe Bedeutungsdichte, die erlebe ich auch bei Twitter schon ausreichend gut. Das heißt, wenn ich da nochmal genauer reinschaue, wird es wahrscheinlich noch dichter. Ist auf jeden Fall schon mal ein guter Hinweis. Allerdings würde ich nochmal auf ein Wort zurückkommen, das du gerade genannt hast, und zwar Komplexitätsmanagement, wenn ich das richtig verstanden habe. Magst du vielleicht mal erklären, was das bedeutet in deinem Verständnis?
Ja, also das Interessante an dem Wort ist, dass viele jetzt insbesondere, die mit Management zu tun haben oder die mit Organisationsdesign zu tun haben, mir immer erzählen, ja, aber Komplexität kann man ja gar nicht managen. Stimmt gar nicht. Wir tun eigentlich überhaupt nichts anderes. Also wir Menschen sind geborene Komplexitätsmanager, geborene Komplexitätsmeister. Wobei ich das Thema Komplexität und wie damit umgehen, wie das bewältigen, wie das managen, wie das Chaos unter Kontrolle kriegen und neues Chaos hervorbringen, neue Unbestimmtheit hervorbringen. Jetzt aus Perspektive unserer Forschung jetzt an Sprache, an Systemtheorie, Kybernetik und diesen Sachen heraus betrachte und dort nach drei Kriterien beurteile, wie Menschen, Organisationen, Teams, Kommunikations- und Konfliktsysteme mit Komplexität umgehen. Und diese drei Kriterien sind, wie hoch kann jemand oder ein System dimensionieren, heißt jetzt erstmal sehr einfach gesagt, wie viele Perspektiven kann jemand anlegen, kann das aus diesem, aus jenem, aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und wenn ja, in welchen Situationen besser, in welchen schlechter, was passiert unter Stress und so weiter, also Dimensionierung ist ein Punkt. Differenzierung ist dann der weitere, wie tief kann jemand in eine einzelne Dimension oder Perspektive hineintauchen, dort wie durch eine Kamera, ne? Wenn ich durch eine Kamera gucke und den Fokus scharf stelle, also wie viele Pixel, wie viele, was für eine hohe Auflösung Auflösung kriegt er dann da zustande? Kann derjenige dazu viel sagen oder eher wenig? Ist es eher ein Schwarz-Weiß-Denken oder ist es schon ein bisschen mehr Fleisch dran? Das wäre Differenzierung. Und dann noch die Frage des Tempos. Also wie schnell kann jemand dimensionieren? Wie schnell kann jemand differenzieren? Aber eben nicht nur bezogen auf Einzelpersonen, sondern auch in Gruppenzusammenarbeit, in Teams. Ganz wichtig auch, sich Konflikt- und Kommunikationssysteme unter dieser Perspektive anzuschauen, was jetzt nicht unbedingt nur Personen sein müssen. Das können auch ganze Gesellschaften sein oder Kommunikationsentwicklungen auf Twitter, auf Facebook, in den Social Media, etc. Das sind sehr interessante und spannende Perspektiven, da aus Richtung von Komplexitätsmanagement ranzugehen, weil die Standardidee IQ und EQ, also Intelligenzquotient und Emotionsquotient beziehungsweise soziale Kompetenz, meiner Ansicht nach überhaupt nicht zureichend, hinreichend sind für das, worum es heute geht, nämlich tatsächlich um die Frage, wie gut gehen Menschen mit Komplexität um. Und die erschreckende Info, die sich jeder rausziehen kann, der aus Perspektive von Komplexitätsmanagementfähigkeit an Gesellschaft, an Organisation, aber eben auch an Individuen rangeht, ist die, dass um es nett zu sagen, eigentlich fast alle unter Wert spielen, unter ihrer Liga spielen. Das hat was mit einem furchtbar rigiden und rückständigen Bildungssystem zu tun, hat aber auch was mit Konditionierung zu tun in Gesellschaft, Konditionierung in Teams, Konditionierung in Organisation, in Bubbles und so weiter. Das spielt damit rein. So weitestgehend kann man sagen, die heutigen Gesellschaften bewegen sich irgendwo so auf eine Dimension, auch gerne mal ein bisschen höher differenziert. Aber das kennst du auch, Daniel, auf Twitter, Facebook sieht man es besonders deutlich. Wenn du in die Standard-Konfliktlinien der Gesellschaft reingehst, wie Links-Rechts-Konflikt, ja, solche Geschichten, da siehst du immer ganz schnell, das polarisiert über eine Dimension. Und selbst wer da versucht, mit einer höheren Differenzierung reinzugehen, muss schon damit rechnen, dann jeweils der anderen Seite zugerechnet zu werden. Und das heißt, da haben wir dann eher nur eine Dimension mit extrem niedriger Differenzierung. Da spielt Tempo dann auch gar keine Rolle mehr. Und das ist ein gewaltiges Problem vor dem Hintergrund einer sich technologisch in Richtung höher zu dimensionieren entwickelnden Gesellschaft befindet. Weil allein schon durch diese Konflikte zwischen K0, also so nenne ich das eine Dimension, niedrig aufgelöst, nenne ich Komplexitätsmanagement Stufe 0, da bewegt sich halt auch nicht so viel. Und wenn das konfrontiert wird mit den neuen technologischen Entwicklungen, mit dem Wahnsinnstempo der Themen in den Social Media, aber auch eben in Organisationen, dann kommt es allein durch die Konfrontation mit anderen Komplexitätsmanagement-Stufen und Qualitäten zu neuen Konflikten, die wiederum zu dem Ganzen mit beitragen, etc. Blickst du einigermaßen durch oder war ich zu schnell?
Also ich musste mich sehr konzentrieren, aber ich glaube, ich konnte dir noch einigermaßen folgen. Bei Twitter habe ich ja immer die Gelegenheit, mehrfach zu lesen, was du schreibst. Hier muss ich mich wirklich konzentriert zuhören. Finde das aber durchaus spannend, was du beschreibst. Und ein Punkt, an dem bin ich gedanklich auch ein bisschen hängen geblieben. Da würde ich vielleicht gerne nochmal gerade zurückkommen. Mhm. Und zwar, du hast gesagt, oder ich habe es zumindest verstanden, dass Leute, die so eine hohe Kompetenz haben im Komplexitätsmanagement, dass die quasi nicht richtig gewertschätzt werden. Also, dass sie unter ihrer Liga spielen, war, glaube ich, deine Formulierung. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, da hast du zwei Sachen zu einer zusammengebracht. Das ist aber kein Problem, weil ich fummel die einfach wieder auseinander. Also erstens, geboren sind wir alle als Komplexitätsmeister. Ja, also jedes Kind kann hochdimensionieren, kann schnell dimensionieren. Jedes Kind lernt sehr früh auch hoch zu differenzieren. Das merkst du, wenn du Kindern dabei zuschaust, wie sie Bauklotztürme bauen oder ihre wahnsinnigen Sandburgen, ne, mit so viel Liebe zu Detail oft unterwegs sind. Mhm. Wie sie heute diese Idee haben, morgen jene, die alle zusammenbringen und hier noch eine Frage und da noch eine Idee und da noch was und so weiter. Ne, das ist in uns angelegt. Ja, wir sind hervorragende Chaosmanager, wirklich. Und dadurch bringen wir auch ständig neues Chaos hervor. Und das ist dann das Interessante. Jetzt kommt das Ganze, jetzt prallt aber ja, dieses in die Welt geborene Genie auf ein Konditionierungssystem, das genau das versucht wegzuschneiden. Und das Resultat ist, du wirst an allen Ecken und Enden in deinen Denk- und Handlungsfähigkeiten beschnitten und musst daran irgendwie eine Persönlichkeit aufbauen. Ne, das ist so das Drama des begabten Kindes, das ist so ein Buch von, jetzt bin ich gerade blöd im Kopf, vergessen das einfach wieder. Das ist das Drama wirklich jedes einzelnen begabten Kindes in unserer Gesellschaft, dass die Konditionierungsprozesse, die angeborenen Fähigkeiten zu systemischem Denken, ne, das ist da. Zu logischem Denken. Kinder sind geborene Logiker. Oben, unten, links, rechts, vorher, nachher und so weiter. Ist ja alles da, alles drin. Ja? Null Probleme. Das stößt jetzt auf dieses rigide Bildungs- und Konditionierungssystem. Und das Resultat ist, jetzt spielen alle unter Wert. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, das trifft nicht jeden so. Es gibt Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel, dass sie eine tolle Sozialisation haben, wunderbare Eltern, wunderbares System drumherum, ja, dass sie dadurch die Erlaubnis haben, höher zu dimensionieren, höher zu differenzieren und das kreative Genie auszuleben, als dass sie geboren wurden. Es kann auch sein, dass dort genetische Anlagen sind, die trotz Gegenkonditionierung in Richtung rigide und blöd sich dagegen wehren und weiter an sich selbst arbeiten. Auch das gibt's. Und es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass Menschen durch Wohlstand, durch das Glück, in einen tollen Job hineingewachsen zu sein, durch ein gutes Studium und so weiter, über die Rigidität des Bildungssystems langsam hinausgelangen und dort dann wieder lernen, ihre ursprünglichen Anlagen zu höheren Dimensionieren weiter auszubauen. Aber, und das ist jetzt das Problem, Menschen, die das sich erhalten haben, Menschen, die sich das weiter erarbeiten, können jetzt in Gesellschaft, in Organisation und so weiter durch ihre Fähigkeit höher zu dimensionieren, höher zu differenzieren und möglicherweise das Ganze auch sehr temporeich zu machen, auf Strukturen oder andere Menschen, auf Konditionierungssysteme, Gruppen, Teams, Organisationen und so weiter, also soziale Architekturen stoßen, die das versuchen zu verhindern. Ja, und dadurch entstehen Konflikte. Ein schönes Beispiel, finde ich, ist immer, wir alle kennen diesen einen Typ, der hat ständig eine neue Idee, aber der bringt so recht nichts zu Ende.
Gerne.
Ja, das sind Menschen, die können noch hoch dimensionieren, kriegen es aber mit der Differenzierungsfähigkeit nicht so hin. Und die stoßen jetzt in Gesellschaft ständig auf Widerstände. Sie werden nicht ernst genommen. Viele Menschen, die sehr intelligent sind, haben ernstzunehmende psychische Probleme, weil sie kontinuierlich mit einer Gesellschaft konfrontiert sind, die dafür keinen Sinn hat. Die das als Kritik an ihrem Ego, an ihrem Status, an dem Status quo. Oh, das ist mein Telefon, das tut mir sehr leid. Ich drücke das mal hier auf aus, genau passiert. Ich habe das hier einfach für einen Notfall hier neben mir liegen, geht leider nicht anders. Die jetzt mit ihrer höheren Dimensionierungsfähigkeit auf das Problem stoßen, dass Gesellschaft damit nicht zurechtkommt, dass andere Menschen damit nicht zurechtkommen. Und das Resultat sind dann häufig psychische Blockaden, psychische Schwierigkeiten, komplexe Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen und so weiter ohne Ende. Ja, also wir sind als Gesamtgesellschaft fähig zu hohem Dimensionieren, zu temporeichem Dimensionieren, zu hohem Differenzieren, zu temporeichem Differenzieren, haben aber Gesellschaften bislang konstruiert, die diese Fähigkeiten mehr oder weniger haben brachliegen lassen, beziehungsweise sie sogar beschnitten. Mit dem Resultat, dass viele Menschen dort jetzt an eine Grenze stoßen, die sie psychisch und sozial und menschlich in Schwierigkeiten bringt. Plus wir haben außerdem die Situation, dass die technologische Gesellschaft, die wir bauen in den Social Media, ständig mit neuen Dimensionen kommt. Jede 5 Minuten wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ja? Hier noch ein Thema und da noch eine Dimension und da noch eine neue Perspektive und da noch was Neues und so weiter. Und das knallt jetzt auf konditionierte Menschen und Organisationsstrukturen, die da drunter fahren. Und durch diese Konfrontation mit jetzt höheren Komplexitätsmanagementformen kommen neue Konflikte sowohl in die Organisation als auch in die Gesellschaft und die betreffen die Menschen. So, und darum dreht sich unter anderem also jetzt die Forschung, unsere Forschung im Bereich Komplexitätsmanagement, dass wir sowohl Modelle wie auch Methoden, Anregungen, Seminare, Workshops etc. anbieten, um dafür ein Gefühl zu entwickeln und damit zu arbeiten. Gleichzeitig aber auch darüber hinausgehend, jetzt mit Formwelt zum Beispiel, Sprachsysteme, universelle Referenzsysteme und so weiter anbieten, die Menschen dazu befähigen, sich mit Begriffen und Konzepten zu versorgen, die exakt darauf zugeschnitten sind, die Komplexitäten von heute zu bewältigen.
Da würde ich gleich gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, auf das Formwelten. Aber ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Wenn ich dich ja richtig verstanden habe, haben wir gesellschaftlich ein Konstrukt geschaffen, das, sage ich mal, dieses Komplexitätsmanagement, mit dem wir geboren werden, uns abtrainiert und auch unterdrückt.
Ja.
Und ich frage mich gerade, wenn ich jetzt an meine Arbeit denke, als Unternehmen, und sehe ich mich ja auch mit diesem technologischen Wandel oder auch der Geschwindigkeit der Technologien konfrontiert. Warum war das klug bisher als Unternehmung, so ein Konstrukt aufzubauen, das genau diese Sachen ja einem abtrainiert und eine Norm schafft, die eher auf, wenn ich deinen Worten richtig verstehe, so auf eine Dimension und auf wenig Differenzierung ausgelegt ist?
Das hat jetzt mit Klugheit wenig zu tun. Also Konditionierungssystemen können wir weder Klugheit noch Dummheit oder so zuschreiben. Gesellschaftliche Entwicklungen machen genauso wie menschliche Entwicklungen Sprünge. Und wir sind hier momentan, also beziehungsweise seit einer Weile, in eine neue Ära gesprungen. Wenn ich jetzt mal das runter reduziere auf nur ein paar, um verständlich zu machen, was hier gerade das Problem ist. Nehmen wir mal, normalisieren, dann den Sprung hin zu Sesshaftwerdung. Von Sesshaftwerdung hin den Sprung zu Städtebildung. Dort haben wir die Entwicklung von Politsystemen, mit denen wir auch heute arbeiten, die in ihrer Komplexität aber der heutigen Zeit gar nicht mehr gerecht werden können, weil sie nämlich für Städtebildung konzipiert wurden, wo wir es mit Menschen zu tun hatten von der Größe von vielleicht 20.000. Ja, das kannst du ja schon mit heutigen Städten gar nicht mehr vergleichen, mit Großstädten. Ne? Da haben wir erstmal mit Megaplexen zu tun. So, dann haben wir Städtebildung. Als nächstes können wir dann von Städtebildung rübergehen zur Industrialisierung. Ich habe jetzt ein paar unterschlagen. Ja, aber das sind so die Kerndinge, in denen wir tatsächlich sogenannte Emergenzsprünge beobachten können. Emergent bedeutet die Fortsetzung von Komplexität auf einer anderen Ebene. Das bedeutet nicht, dass die Komplexität zwangsläufig höher ist. Sie kann sogar niedriger sein, aber dadurch, dass sie anders ist, fordert sie von den Menschen plötzlich ein völlig anderes Denken. Diese Sprünge in Gesellschaft, ja, bei Industrialisierung, wo sich also auch die Politsysteme von diesen Staatsmännischen hingewandelt haben zu komplexeren Gebilden. Industrialisierung, die dazu geführt hat, dass ganze Menschentypen in Europa ausgestorben sind. Beispiel, also wie so viele andere auch, bin ich ein Fan von viktorianischer Literatur. Ja, ich liebe Jane Austen und die ganze Riege der Autoren von damals, weil an diesen Büchern sehr schön klar wird, dass es spezifische Formen von Denkstrukturen, viele sagen heute auch Mindset, mögen dann wieder den Begriff nicht mehr, ist es egal, solange Begriffe gut referenziert sind, arbeite ich mit allem. Aber diese ältere viktorianische Dame, weißt du, die so Angst davor hat, dass jetzt die Eisenbahn ins Dorf kommt und damit an alles verändert. Ne? Das gibt es ja in zum Beispiel auch Cranford oder solchen Geschichten ganz wunderbar beschrieben. Die existiert heute nicht mehr. Ja, die Mindsets von den Landarbeitern von damals existieren nicht mehr. Ne? Die ganze Maschinisierung hat was mit uns Menschen gemacht, hat komplett neue Vokabularien vorbereitet. So, mit Industrialisierung kam dann eben auch Digitalisierung. Schon mit Sesshaftwerdung kam Algorithmisierung. Ich bereite jetzt die nächste Ära vor, ne? um darauf hinauszuarbeiten, worum es mir geht. Wir haben jetzt wieder einen Sprung, der ausgelöst wurde durch Algorithmisierung, die bei Sesshaftwerdung begann und die dann sehr klar wurde bei Beginn von Industrialisierung, die alten Webstühle zum Beispiel. Ein Algorithmus bedeutet, ich habe mehrere, eine Kette von Handlungsanweisungen, die zu einem spezifischen Ziel führen. Das kann ich sowohl maschinell machen, wie auch sagen, du, wenn, hol mir mal eine Tasse Kaffee aus der Küche, dafür gehst du jetzt hier zur Tür, dann gehst du links den Flur runter, eine Stufe runter, geradeaus, die zweite Tür rechts. Ja, das wäre jetzt eine Kette von Handlungsanweisungen, wäre ein Algorithmus. So, jetzt habe ich Algorithmisierung. Dann mit Industrialisierung kommt Digitalisierung. Die haben wir nicht erst seit gestern, ja, sondern das ist schon ein etwas älteres Ding, mit dem wir auch schon länger leben. Ich finde das immer so absurd, wenn davon geredet wird, jetzt müssen wir die Digitalisierung in die Schulen bringen. Hallo, Leute, ja, kommt mal bitte im 21. Jahrhundert an und verlasst das 20. Mal. Das ist gar nicht mehr alles so unser Problem. Wir haben hier ganz andere Suppe am Kochen. Naja, also, Digitalisierung. Dann haben wir Globalisierung. Nicht der erste Versuch, sondern da haben wir auch schon mehrere gehabt. Wenn man das alte Rom jetzt auch schon mitzählen möchte, haben wir auch dort schon Globalisierungsversuche gehabt mit entsprechend kommenden Problemen, inklusive dem Zusammenbruch später der Logistik, die dann mit dazu beigetragen hat, dass das alte Rom zusammengebrochen ist in verhältnismäßig kurzer Zeit. Die ganze Dekadenzphase, das ging ja dann ratzfatz. Also Globalisierung haben wir jetzt wieder. Und wir haben Vernetzung. Globalisierung bedeutet, dass wir heute theoretisch und auch praktisch dazu in der Lage sind, mit jedem Menschen auf diesem Planeten kommunizieren zu können und das in Echtzeit. Das ist ein Hammer. Ne? Diese Komplexität muss man sich erstmal reinziehen. Und diese vier Dinge, Algorithmisierung, Digitalisierung, Globalisierung und Vernetzung. Wenn du dir jetzt ein chemisches Reagenzglas vorstellst und da wirfst du diese Sachen rein und dann macht's puff und dann tropft dir die ganze Sache auf den Teppich. Das ist Emergenz, wenn sowas passiert. Und das haben wir jetzt gerade. Wir haben eine Emergenz, ich nenne die Wirklichkeitsemulation, um das ganz klar abzugrenzen von Digitalisierung und von Industrialisierung. Das ist nämlich wirklich was anderes. Und Wirklichkeitsemulation heißt, dass wir hier und heute das erste Mal in der Geschichte der Menschheit mit Maschinen gemeinsam Wirklichkeiten emulieren. Ganz praktisch, ganz simpel, wir sehen das bei den Verschwörungstheoretikern, Corona-Leugnern zum Beispiel, die auf YouTube gehen, dort ein Video anklicken und dann bekommen sie im Anschluss, das sind keine Algorithmen, sondern Programme, von den Programmen von YouTube weitere Videos dieser Art vorgeschlagen. Mhm. Ja? Und emulieren jetzt mit der Maschine zusammen eine Wirklichkeit, in der plötzlich Fakten passieren, die nach Ansicht anderer Leute nicht übereinstimmen mit der Wirklichkeit vor Ort, die die Leute aber nicht mehr voneinander unterscheiden können. So, das ist jetzt die Emergenz. Bist du noch da?
Ich bin noch da. Also sowohl gedanklich als auch tatsächlich sitze hier. Ich habe... Ich muss immer noch gut zuhören.
Ja, ich frage das auch wegen meiner Verbindungsstörung mit der Leitung. Gut, jetzt haben wir Wirklichkeitsemulation. Das heißt, wir hatten Nomadisieren, Sprung in Sesshaftwerdung. Von Sesshaftwerdung, Sprung in Städtebildung. Von Städtebildung, Sprung in Industrialisierung mit Digitalisierung dann. Und von dort aus jetzt den Sprung in Wirklichkeitsemulation. Und haben jetzt Menschen, die in den Social Media kommunizieren. Menschen, die von morgens bis abends vernetzt mit Handy über Handy, Computer und so weiter durch die Welt laufen. Und hier kommt der systemische Gedanke jetzt ganz relevant ins Spiel. Und da ist eigentlich noch kaum jemand. Ja, selbst viele Systemforscher scheitern immer noch mal wieder praktisch an dieser Idee. Kommt ein ganz wichtiger Spruch aus der Systemforschung rein. Den habe ich das erste Mal vor, weiß ich nicht, 3 Jahren oder so bei Louis Klein gehört und fand den einfach fantastisch. Nämlich, wenn ich über Systeme nachdenke, muss ich Folgendes wissen. Wenn ich die Tischdecke anfasse, dann habe ich, selbst wenn ich nur den Zipfel anfasse, immer die ganze Tischdecke und damit den ganzen Tisch samt Geschirr und allem, was da draufsteht, in der Hand. Das heißt systemisches Denken. Und wenn wir hier und heute uns Wirklichkeitsemulation angucken, diese Emergenz uns anschauen und uns anschauen, was für Degenerationsprozesse darin passieren, die wir alle verkraften müssen, warum packen wir die großen Krisen nicht an? Woran liegt das? Warum packen wir sie nicht funktional an? Und sehen sowohl beim Individuum wie auch bei der Gesellschaft, dass es schlicht nicht passiert. Dann können wir feststellen, dass dieser Emergenzsprung bislang von nur ganz, 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 ganz wenigen gedanklich vollzogen wurde und inhaltlich nachgearbeitet werden kann. Das scheitert in der Regel schon an der Sprache. Und die Komplexitätsmanagementstufen und mit dem dazugehörigen Modell sind schon mal ein ganz kleiner Anfang, Menschen dabei behilflich zu sein, ein Bewusstsein zu schaffen für das, was hier jetzt gerade global passiert und sich klarzumachen, dass in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, in dieser neuen Ära, in dieser Emergenz namens Wirklichkeitsemulation, die ganze Zeit den Zipfel der Tischdecke in den Fingern haben und dabei mit berücksichtigen müssen. Da stehen wertvolle Gläser auf dem Tisch, da ist Baccarat-Geschirr drauf, da sind tolle Teller drauf, die Tischdecke ist wunderbar. Wenn wir daran ziehen, haben wir immer alles mit dabei. Wenn wir über Gemeinwohlökonomie vor Ort nachdenken, müssen wir über China nachdenken. Warum? Weil China mit seiner Klima- und Wirtschaftspolitik deutsche Wirtschaftspolitik mit beeinträchtigt. Wenn wir darüber nachdenken, wie wir Organisationsdesign machen, wie wir Kommunikationsdesign vor allen Dingen und Konfliktmanagement in Organisationen machen, muss uns klar sein, dass wir mit Menschen zu tun haben, die von morgens bis abends politisch unterwegs sind, geistig. Ja, diese Dinge, ein Gefühl bekommen für die Subsysteme von Gesellschaft, für die Metakrisen, für grundlegend relevante Begriffe in unserer Zeit. Das ist das, was wir jetzt machen müssen. Diesen Bildungsschritt müssen wir machen. Und solange wir das nicht tun, bleiben wir mit Menschen auf einer Dimension in der Komplexitätsmanagementstufe hängen, die immer wieder dazu neigen, in Schwarz-Weiß-Denken, Emotionalisierung und so weiter zurückzufallen, weil sie schlicht überfordert sind. Aber das ist noch gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, wie Wittgenstein das schön gesagt hat, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Bedeuten. Das ist wichtig. Und solange wir keine Konzepte für die Emergenz haben, arbeiten wir immer in der Zeit, in der Ära von vor der Emergenz an unseren Problemen. Egal wie klug das für uns klingen mag, egal wie wunderbar ganzheitlich oder ökonomisch oder agil oder you name it unterwegs sind. Solange wir keine Konzepte für die Emergenz haben, existiert sie für uns schlicht nicht. Das ist das Problem hier. Und da müssen wir ran.
Ich muss das jetzt noch sacken lassen. Ich habe zwei Gedanken dazu gehabt. Einen, um zu überprüfen, ob ich eine Idee davon, ob ich das richtig verstanden habe, was du formuliert hast oder erklärt hast. Mhm. Zum Beispiel war, oder was mir in den Kopf gekommen ist, war, ob ich das so verstehen kann, der Klimawandel, weil du hattest ja dieses globale Problem ja gerade angesprochen, dadurch, dass wir jetzt, also für mich zumindest kommt es mir so vor, nicht immer nur von Klimawandel, sondern mittlerweile auch von Klimakatastrophe sprechen, dass da ein anderes Wort geschaffen wurde, das, glaube ich, nochmal eine andere Dimension, ich weiß nicht, ob ich jetzt in Dimension im Sinne von deiner Dimension gerade meine, sondern einfach nur so einen anderen Qualität. Blick auf das Thema. Genau, Qualität, ja. Danke. Mhm. Geht das so ein bisschen in die Richtung, dass das so ein Ausdruck von dessen ist, was du unter anderem gemeint hast?
Naja, das ist nur Framing. Also Framing ist natürlich relevant. Ne, das stimmt. Also wenn dann ein Stürmchen auf, weiß ich nicht, wo wohnst du?
Im Westerwald.
Im Westerwald. Wenn da so ein Stürmchen auf den Westerwald kommt, dann sagst du, okay, kommt ein Stürmchen auf den Westerwald. Und wenn dann jemand sagt, Moment, das ist aber ein Orkan, dann weißt du, okay, ich mache die Fensterläden zu. Ne? Also das stimmt schon, ja. Also aber das meine ich nicht nur, sondern was ich wirklich meine ist, wir haben mit Beginn des 20. Jahrhunderts völlig neue Wissenschaften aufleben sehen. Quantenphysik, Relativitätstheorie, ja, diese Sachen in dem Bereich. Wir haben gesehen, wie Globalisierungsprozesse zugenommen haben, an Tempo zugenommen haben und so weiter. Und in diesem Gefolge dieser neuen Komplexitäten, die dort passiert sind, auch der Digitalisierung, die dort Fahrt aufgenommen hat, haben sich Sachen entwickelt, die Arbeiten zum Beispiel von Kurt Gödel, ja, sagt ihr was, ne? Unvollständigkeitstheoreme. Egal mit welchem Kalkül wir arbeiten, wir bringen immer Anwendungen hervor, die, das ist jetzt mal sehr stark runtergeschraubt, die Prinzipienregeln und so weiter des Kalküls sprengen. Ja, sowas. Dafür müssen wir dann wiederum andere Anwendungen schreiben. Wir haben Heisenberg, Unschärferelation. Wir haben Alan Turing mit seinem Halteproblem gehabt. Das ist alles, ich rede hier wirklich von Sachen in der ersten Hälfte, beziehungsweise bis in die 60er rein, des letzten Jahrhunderts. Das ist also jetzt schon über 60 Jahre her. Und das bedeutet, wenn wir das jetzt mal zeitlich berechnen, dass es sozusagen schon über 200 Jahre her ist, weil die Zeit geht ja jetzt auch entwicklungstechnisch immer schneller. So, diese Sachen sind da passiert. In dem Gefolge hat sich auch die Geisteswissenschaft massiv verändert und hat Konzepte hervorgebracht, wie eben die Systemtheorie, die Kybernetik, solche Sachen. Ja, mit Begriffskonzepten, die gut dafür geeignet sind, die Komplexitäten zu fassen, die mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen kommen. Den Erkenntnissen aus Quantenphysik, ne? Andersrum Relativitätstheorie, dann eben Quantenphysik, dann die unscharfe Relation in der Mathematik, die ganzen Sachen, die sich entwickelt haben, etc. So haben wir einen komplett neuen Wissenschaftszweig, sowohl Mathematik, physikalisch, als eben auch in den Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften hat sich wahnsinnig viel getan, entwickelt, um das gegriffen zu bekommen, was sich im Kontext dann dieser wissenschaftlichen und eben auch gesellschaftlich-kulturellen Entwicklung getan hat. So, aber jetzt haben wir ein Problem. Die Sachen, die dort ausgearbeitet wurden, die kennt auch heute noch kaum jemand. Ja, auch die wenigsten Menschen heutzutage sind zum Beispiel wissenschaftstheoretisch grundgebildet und wüssten, wie sie dazu in der Lage sein sollten, in Komplexität jetzt beispielsweise mit wissenschaftstheoretischen Modellen zu respezifizieren. Kann kaum jemand. Das ist ein Problem. Also,
ich kann es auch nicht.
Ja, das ist einfach noch nicht da, es ist noch nicht drin. Ne? Und wir brauchen diese Sachen dringend jetzt, denn wir haben diese Wissenschaften und auch die vor allen Dingen jetzt die geisteswissenschaftlichen Sachen entwickelt, um das, was sich weltlich tut, auch gegriffen zu bekommen. Und darum geht's. Ne? Wir brauchen Konzepte für die Emergenz. Und da liefert jetzt, und das war auch ganz zu Anfang deine Frage mit der Systemforschung, ne? Da liefert jetzt die Systemforschung wunderbares Vokabular. Ist teilweise jetzt Ende des letzten Jahrhunderts ein bisschen abgesoffen im soziotherapeutischen Bereich. Und in diesem Jahr ist es eben komplexer und dann. Ne? Aber das ist ja nicht so schlimm. Da haben wir dran gearbeitet und etliche andere auch und da dann eben weitergemacht. Und so haben wir jetzt mit Formwelt zum Beispiel, aber auch mit Weltform zwei große Forschungsbereiche geschaffen, unter anderem, ne, kleines N am Ende wie Nordpol von anderen Leuten, die dazu in der Lage sind, jetzt hier diese Komplexitäten begrifflich, mathematisch, sprachlich, aber auch mit Computeremulation und zu fassen. Und die Ergebnisse daraus den Menschen wiederum zur Verfügung zu stellen, damit sie jetzt dazu in der Lage sind, mit naturwissenschaftlicher Härte, wo nötig, an komplexe Verhalte ranzugehen. Angekommen ist das aber in den Konditionierungssystemen. Das war deine Frage, ist es klug oder nicht? Noch nicht. Noch nicht wirklich jedenfalls. Im agilen Bereich tut sich eine Menge. Ja, finde ich großartig. Auch im Bereich jetzt systemtheoretisches Forschen, im Organisationsdesign auch. Aber es braucht so Zeit. Und es hat unter anderem damit zu tun, dass Menschen nun mal von Natur aus nicht nur progressiv, sondern auch gern konservativ sind. Und solange die Sachen funktionieren, die bis gestern gut funktioniert haben, neigt man eben dazu, das weiterzumachen. Nur wir müssen jetzt so langsam merken, also die Metakrisen, die kommen verdammt noch mal immer näher. Das Hochwasser jetzt, die furchtbaren Katastrophen, die damit verbunden waren, die Pandemie. Das sind ja keine Dinge, die so von ungefähr kommen, sondern Resultate aus Metakrisen, die wieder neue Metakrisen hervorbringen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. So, es kann nicht wirklich irgendjemand was dafür, dass wir da so langsam sind, aber die Emergenz verlangt nun, genauso wie die Metakrisen auch, dass etwas passiert. Und das muss sprachlich passieren, das muss konzeptuell passieren, das muss in der Bewusstseinsarbeit passieren, es muss ins Organisationsdesign rein. Ne, denn wir können hier nicht an der Stelle, dann machen wir es mal so ein bisschen mit Gefühl und ein bisschen mit hier mal so ein bisschen Sinnefin-Modell und da mal ein bisschen dies und da mal ein bisschen das, so in der Hoffnung, es wird dann schon was bringen. Läuft so nicht. Ja, du kannst nicht Leute halbwegs blind auf allen Augen und auf kaum Hände und Füße da in die Emergenz reinschicken. Das geht so nicht. sondern da müssen jetzt die Konzepte rein. Und das geht eben sehr gut über Formwelt. Das geht sehr gut auch schon für den Einstieg mit Komplexitätsmanagementmodell, auch mit den RDU, also unserer Reorganisation des Unbestimmten, wo wir wirklich Kommunikations- und Konfliktsysteme analysieren, geht das auch. Das sind handfeste, einfache Modelle für die Straße, die aber als erste Modelle überhaupt dieser Art dazu in der Lage sind, die Komplexität menschlicher Entscheidungssysteme und Kommunikationssysteme zu reflektieren.
Dann bin ich gespannt, weil ich bin ja zu einem deiner Seminare angemeldet.
Ah, bist du? Cool.
Ja, genau. Also ich glaube, systemische Kommunikation heißt ja. Kann das sein?
Ja, das ist RDU, das ist Reorganisation des Unbestimmten. Da steigst du direkt in die Formlogik ein, mithilfe derer wir komplexe Entscheidungssysteme abbilden. Und da lernst du dann diese Formen, also wie du Kommunikationssysteme auf universelle Merkmale reduzierst, daraus Formen generierst und diese Formen kannst du dann am Computer emulieren. Und dann kannst du nämlich hingehen und kannst die Emulation mit Realsystemen vor Ort vergleichen und kannst dann sagen, okay, nee, das ist nicht die Form, die wir wollten, weil die läuft jetzt hier, weiß ich nicht, die säuft in Monotonie ab oder die säuft uns in einen symmetrischen Konflikt ab oder die bringt einfach nicht genügend Kreativität hervor. Wir müssen also unser Kommunikationsdesign an der Stelle so und so ändern und dann kriegen wir auch das gewünschte Resultat.
Ich bin total gespannt. Ich lasse mich da auch sehr überraschen. Ich bin ja auf Empfehlung von einem guten Freund von mir.
Ja, super. Ist ziemlich cool. Also erstmal sind die Leute ein bisschen schockiert, weil jetzt müssen wir doch lernen. Aber es ist jetzt nicht so anstrengend, wie viele das erstmal denken. Es ist einfach nur anders und es ist deshalb anders, weil es direkt zugeschnitten ist auf die Emergenz. Das haben mein Mann und ich vor 30 Jahren angefangen, das Ganze mit Formwelt, dass wir uns die Frage gestellt haben, okay, was fangen wir mit unserem Leben an? Kinder, Küche, Kirche kam für mich nicht in Frage. Job war mir zu langweilig. Ralf ging das ähnlich. Akademia säuft zunehmend in rigiden Strukturen ab, war auch nicht das Richtige für uns. Und so haben wir dann beide nach Abschluss unserer Studien gesagt, okay, wir gehen jetzt dahin, wir investieren unsere Lebensenergie und egal wie lange das dauert, und es waren über 30 Jahre und die waren auch nicht immer toll, aber hinterher hat sich's dann doch gelohnt, in Modelle, die genau dafür zugeschnitten sind, den Menschen in den Krisen, die kommen werden, ne, das war vor 33 Jahren, abzusehen, dass wir die Klimakatastrophe, das neue Framing oder das richtige Framing, was du da gebracht hast, so abzusehen, dass die Leute da nicht so rangehen werden wie nötig. Und es hat Gründe, dass das nicht passiert ist. Und die liegen nicht nur im Konservativismus des Handelns und Denkens, sondern sie sind auch sprachlicher Natur. Ich erinnere nochmal an den Wittgenstein. Sie sind konditionierender Natur, sie haben was mit den Modellen zu tun, die einfach nicht an die Komplexität angepasst sind. Und haben wir gesagt, okay, dann kümmern wir uns eben darum. Ja, also andere Leute bauen, weiß ich nicht, arbeiten an erneuerbaren Energien und Ressourcen. Wir haben uns damals die Frage gestellt, was braucht die Welt noch? Und da ist uns klar geworden, was sie dringend benötigt, sind solche Modelle. Und sie benötigt auch ganz dringend ein universelles Referenzsystem, das ist Formwelt, um das Babel-Problem unter Kontrolle zu kriegen, dass wir alle nie gelernt haben, mit Sprache so umzugehen, dass sie verständigungsorientiert funktioniert. Und das geht über ein universelles Referenzsystem wie Formwelt. So, das war dann so unsere Idee, unser Beitrag. Ne? Also hätte ich damals jetzt gewusst, dass das 30 Jahre dauert, weiß ich nicht, ob ich das wirklich angepackt hätte. Ne, so jugendliche Hybris. Ne? Wir haben gedacht, so 5-6 Jahre, ne? Und dann wären wir berühmt und alle finden es toll. Doch ein gutes Stück länger. Ne, aber es hat sich gelohnt und jetzt kommt auch das Feedback der Leute, also wissenschaftliche Anerkennung kommt und die Leute, die Seminare besuchen, sind begeistert. Mit dem wunderbaren Softwarehaus AOE bauen wir jetzt die Formwelt Online-Plattform, sodass bald alle Menschen auf dem Planeten damit arbeiten können, ihre Gedanken klären können, miteinander arbeiten können und so weiter. Also es wird.
Ich kann mir das einfach tatsächlich noch nicht vorstellen, wie das aussieht, weil ich dafür wahrscheinlich viel zu wenig verstehe bisher oder es zu wenig kenne. Auch wenn ich, sage ich mal, von dem, was du sagst, dir folgen kann. Ich kann es mir einfach gerade nicht vorstellen, weil es einfach so ein bisschen abstrakt in meinem und nebulös in meinem Kopf ist. Hast du da irgendwie nochmal, keine Ahnung, ich stell mir vor, ich bin jetzt Organisationsentwickler in einem Unternehmen. Was mache ich damit?
Ja. Meinst du jetzt Formwelt, ja? Also nicht RDU, sondern Formwelt. Ja. Stell dir vor, du hast 320 Lego-Bausteine. Und stell dir vor, du könntest mit diesen 320 Lego-Bausteinen lauter neue Lego-Bausteine bauen. Die tollsten Sachen.
Ja.
Jetzt stell dir vor, jeder Lego-Baustein ist ein Konzept. Freiheit oder respezifizieren, Komplexität, ja, so irgendwas. Und diese, mit diesen 320 Konzepten kannst du sämtliche anderen denkbaren Konzepte in jeder Sprache der Welt konstruieren. Und die lassen sich dadurch missverständnisfrei in jede andere Sprache der Welt übersetzen. Dann hast du so im Groben und Ganzen Formwelt verstanden. Ich liefere mal ein Beispiel. Meine Referenz von Freiheit, die habe ich mir bei Heinz von Förster geklaut und ein bisschen verändert. Die lautet, forme die nächste Möglichkeit. Ja, das ist meine Vorstellung von Freiheit. Das heißt, wäre ich jetzt aus irgendwelchen Gründen im Gefängnis, dann würde ich mir dann überlegen, okay, Gitta, was heißt für dich Freiheit? Forme die nächste Möglichkeit. Also überleg dir, was du hier tun kannst in dieser Situation, um dir mehr Möglichkeiten zu schaffen. Ja? Gut. So, und Forme ist wiederum eine Referenz in Formwelt. Die ist eine Referenz in Formwelt. Nächste ist eine Referenz in Formwelt. Und Möglichkeit ist eine Referenz in Formwelt. Wenn ich jetzt Forme nehme, wie bei Freiheit, da habe ich das Etikett, ne? Und dann habe ich daneben den Referenten. Forme, die nächste Möglichkeit, habe ich das auch für Forme. Und die Wörter, aus denen Forme gebaut ist, sind selbst wiederum auch Referenzen in Formweltkern. Ja, also welche von den 320 Stück? Und so kannst du diese 320 jetzt nehmen und darüber nachdenken, okay, was verstehe ich, Daniel, jetzt zum Beispiel selbst unter Freiheit und kannst damit mit deiner eigenen Referenz bauen. Und so können wir dann, wo wir sonst streiten, ne, du kennst dieses Gespräch auf Twitter oder Facebook, das ist doch nicht Freiheit. Ja, kennst du? Also dieses ontologische Denken mit Konzepten, ne, das nehmen wir hier raus, das haben wir hier gar nicht, sondern hier kann jeder seine Konzepte mit Formwelt bauen, so wie sowieso jeder seine individuellen Konzepte baut. Nur in der Regel sind die meisten sich nicht darüber im Klaren, was sie eigentlich meinen, wenn sie was sagen. Und das Problem ist, wenn jemand nicht meinen kann, was er sagt, dann kann er auch nicht sagen, was er meint. Und das ist ein gewaltiges globales Kommunikationsproblem.
Ich würde sagen, das ist doch der Inbegriff der anderen gegenseitig, also Misskommunikation. Ne? Also ich denke jetzt gerade so an sowas wie Vier-Ohren-Modell. Ne? Also wenn ich schon nicht sagen kann, was ich eigentlich transportieren möchte, oder es nicht, und das dann auch noch falsch ankommt, dann ist ja sowieso schwierig.
Gut, das ist jetzt noch ein gesteigertes Problem, ne? Dass Kommunikation selbst ja noch eine ganz andere Art von Tier ist. Aber unsere Sprache ist schon das Problem. Normalerweise funktioniert Sprache vage. Diese Vagheit hat uns angenervt, also haben wir 320 Kernbegriffe gebaut. Diese Kernbegriffe sind alle durch andere Begriffe im Kern referenziert. Ja, das Ding ist in sich geschlossen, es ist selbst genügsam. Und mit diesen 320 Dingern kann jetzt jeder seine eigene Weltkonstruktion damit bauen. Und so können wir uns gegenseitig unsere Konzepte zeigen. So können wir zusammen Konzeptarbeit in Organisationsdesign machen. So können wir Curricula bauen in Schulen. Kinder können mit Kindern aus Asien, mit Kindern aus Deutschland und so weiter zusammen Curricula mit Hilfe von Formwelt konstruieren. Kinder können darüber Lehrer anderer Kinder und anderer Eltern werden, anderer Erwachsener. Menschen können darüber jetzt hingehen und gemeinsam ihre Konzepte klären, können gemeinsame Konzepte konstruieren, können gemeinsame Theorien konstruieren. Wissenschaftliches Schreiben kann sich künftig auf Formwelt beziehen und kann den kompletten Begriffsapparat durchreferenzieren, sodass wir hinterher genau wissen, der Autor meint da und damit genau diese Referenz. Und die kann man dann in Formwelt entsprechend nachschlagen und dort sehen. Wenn derjenige sie öffentlich machen möchte, das muss er natürlich nicht. Ne? Kannst auch nur für dich selbst arbeiten, wenn du das willst. Und so hast du dann hinterher deine eigene Konzeptwelt gebaut und dann weißt du, wer du bist. Und das ist ganz wichtig. Die asiatischen Erleuchtungslehren, wenn du dir das da anschaust, die Modelle, also die klaren Sachen, jetzt nicht so dem esoterischen Kram, sondern ich bin jetzt zum Beispiel beim Jnana-Yoga oder auch bei den Kernkonzepten aus Raja-Yoga oder aus dem Buddhismus, hast du immer wieder diese Idee, dass Menschen die Wahrheit sagen. Ja, also das, was sie faktisch wahrnehmen, ohne dass sie selbst sozusagen einen Schatten auf die Welt werfen, mit ihren Emotionen und ihren Ego-Verhaftungen, wie das dann viele nennen, wobei ich Ego toll finde, ohne das komme ich ja gar nicht über die Straße. Ne, aber diese Kernidee, sich selbst auf den Grund zu gehen und zu wissen, wovon man redet, Das ist ja schon mal cool. Und wenn du das schaffst, so diese Art von Wahrhaftigkeitsarbeit mit dir zu machen, stehst du in deinem eigenen Zeichenuniversum ja schon viel stabiler da. Also ich weiß in der Regel, was ich sage. Das ist toll. Ne, weil ich kann natürlich immer noch unsicher sein in Konfliktsituationen oder so. Aber wenn ich mit rationalen oder mit verbalen oder mit emotionalen Konzepten arbeite, dann habe ich mir die in der Regel mit Formwelt referenziert. Und das heißt, ich kann viel besser auch anderen zuhören, weil ich nie Angst haben muss, mich selbst dabei zu verlieren. Ich weiß immer, ich kann auf meine Konzepte wieder zugreifen. Das ist eine ziemlich coole Sache.
Also es klingt für mich so im ersten Moment immer noch ein bisschen nach der eierlegenden Wollmilchsau, was das Thema anbelangt. Aber es wäre ja nichts Schlechtes, wenn es so wäre. Ich bin total gespannt darauf, dann tiefer einzusteigen. Und muss auch sagen, ich merke gerade, also erstens ist die Zeit verflogen für mich, weil ich mich total konzentriert habe auf das, was du erzählt hast.
Nice.
Und zweitens waren da super viele Denkanstöße drin. Wenn ich jetzt kurz zurückblicke, worüber haben wir heute gesprochen, also über Komplexitätsmanagement, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du die drei, ich weiß nicht, Faktoren, nenne ich es jetzt einfach mal genannt, Dimension, also wie breit kann ich mir das angucken, dann Differenzierung, wie tief kann ich in diese verschiedenen Sichtweisen einsteigen und dann noch der dritte Faktor war Geschwindigkeit, also wie schnell bin ich dazu in der Lage. Mhm. Das fand ich schon total spannend. Nochmal so eine andere, ich meine, Komplexität ist ein Begriff, der begegnet mir häufig. In dieser Formulierung habe ich ihn so noch nicht gehört. Fand ich total spannend, da auch nochmal was anderes, anders drauf zu gucken. Dann, hast du sehr gut erklärt für mich, so, ne, was diese Emergenz, wo kommen wir eigentlich her, was für Sprünge haben wir gemacht, also ein bisschen, ich sag mal, Historie. Uns von dir geben lassen, wo wir stehen und das, so wenn ich dich richtig verstanden habe, du auch ein bisschen sagst, wir sind gerade im nächsten Sprung.
Ja.
Und dann haben wir jetzt gerade noch zum Abschluss, sage ich mal, über Formwelt gesprochen, über dieses Konzept für Modellierung. Und ich sage jetzt mal ganz plump, der letzte Satz, den ich von dir da gehört hatte, es ermöglicht dir zum Beispiel besser zuzuhören, aber auch, dass man sich gegenseitig besser versteht und Organisationsdesign machen kann, wo man dann miteinander reden kann mit Modellen, die auf Verständnis treffen. Und dann kann man sagen, ist das das Richtige oder nicht das Richtige, wo wir hinwollen? Habe ich das so einigermaßen richtig zusammengefasst oder habe ich irgendwas vereinfacht oder falsch gesagt?
Naja, also vereinfachen musst du ja zwangsläufig, wenn du was zusammenfasst. Insofern, nö, ich finde, du hast es schon ganz gut getroffen. So das Wort richtig verwende ich nur nicht. Also nicht im Zusammenhang mit Konzeptkonstruktionen, ne, sondern da würde ich einfach sagen, es funktioniert für mich so. Und wenn ich dann in Gruppen arbeite, ist natürlich toll, wenn wir anders verstehen. Weil Missverständnisse, würde ich sagen, gibt es gar nicht. Ne, missverstehen heißt ja, ich könnte jemanden richtig verstehen, aber dafür müsste ich in dessen Gedanken denken können und das kann ich nicht. Ne, da komme ich über die Systemgrenze nicht hinaus. Also insofern sage ich lieber anders verstehen. Ja? Und dieses anders verstehen in Gruppen, in Teams kann auf der einen Seite sehr wirksam, kreativ und auch wichtig sein, aber auf der anderen Seite ist ja schon schön, wenn wir dann auch irgendwo mal wieder alle wissen, wovon wir hier eigentlich reden. Ne, und insofern ist also Formwelt dann auch dabei behilflich, sowas zu machen, auch im Organisationsdesign, im Kommunikationsdesign hinzubekommen, dass nicht nur ein gutes Konfliktmanagement kann über Formenanalyse, das wäre jetzt Reorganisation des Unbestimmten, das hattest du in der Liste noch nicht mit drin, sondern dass eben auch dazu in der Lage ist, konzeptuell sehr, sehr klar zu sein. Ja, so dass auch dieses stille Posting, was du insbesondere in der Produkt- und Projektentwicklung immer mal wieder drin hast, dass man das rauskriegen kann mit Hilfe von Formwelt.
Sehr schön. Jetzt habe ich auch noch so einen Schlüsselmoment für mich, den ich mitnehmen kann. Also ich finde das anders verstehen ist sehr schön, weil bei Missverstehen hat das immer so einen Vorwurf, ne? Du hast mich missverstanden. Mhm. Das habe ich anders verstanden. Da könnte ich auch nochmal zukünftig, nein, da könnte ich nicht, sondern da werde ich zukünftig noch besser drauf achten, als ich das sowieso bisher schon gemacht habe. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank, Gitta, dass du heute uns so dein wirklich geballtes Wissen, also ich muss echt sagen, wow, da steckt viel dahinter, was du alles, du hast gesagt, 30 Jahre sich damit beschäftigen. Ich habe es dir angemerkt, dass du in dem Thema drin bist, dass du einiges an Wissen besitzt.
Ja, das ist schön, dass man das merkt.
Da Dafür schon mal Hut ab und vielen Dank, dass du uns heute hast teilhaben lassen an deinem Wissen. Und falls Danke. Jemand noch mehr von dir erfahren möchte oder mehr mit deinen Themen sich beschäftigen möchte, kann man dich doch bestimmt irgendwo finden. Du hast vorhin schon Twitter, LinkedIn, Facebook erwähnt.
Ja, genau. Twitter, LinkedIn, Facebook. Dann System Karl Auer Magazin. Nächstes Jahr gibt es auch das Buch Komplexitätsmanagement bei Karl Auer. Im Jahr danach dann auch eins zu systemische Kommunikation. Unsere Seminare auf http://formwelt.net. Dort könnt ihr Seminare buchen, Workshops buchen zu allem, was wir im Moment anzubieten haben. Nächstes Jahr bieten wir einen kompletten Ausbildungsgang an, bis hin dann zum Formwelt-Kybernetiker. Das wird dann auch nochmal super spannend, weil wir mit Formwelt auch eine komplett neue Berufsgruppe aufmachen. Also hoffe ich, dass viele Leute viel, viel Spaß dran haben werden. Und ansonsten könnt ihr mich jederzeit zu Podcasts, Vorträgen und so weiter einladen. Da ich bin also, solange ich noch Zeit habe, für jeden Unfug zu haben.
Das ist sehr schön. Dann lade ich dich, hatte ich ja auch schon mal, glaube ich, indirekt angefragt, nochmal zu meinem agilen Stammtisch ein. Da kannst du dann auch nochmal gerne vorbeischauen. Da können wir auch drüber sprechen, worum es da gehen kann.
Ja, sehr gerne. Danke,
Daniel. Würde mich auf jeden Fall freuen. Mhm. Und die ganzen Sachen, die du auch genannt hast, können wir in die Shownotes packen. Sprich, die Links und Co. findet ihr dann auch in den Shownotes. Und ich würde sagen, vielen Dank, Gitta, dass du heute da warst. Und ich freue mich auf das nächste Mal, wo wir uns hören oder auch mal sehen, weil ich durfte Gitta jetzt auch nicht sehen, weil das hat die Internetverbindung nicht mitgemacht. Deswegen wird es aber hoffentlich eine andere Gelegenheit geben, wo ich dich dann mal sehen kann.
Das kriegen wir hin. Ja, das tut mir leid. Ich danke dir sehr, Daniel. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe teilweise sehr lange getextet. Ich fand es genial, wie du es am Ende alles zusammengefasst hast. Also danke dafür.
Hat mir Spaß gemacht. Und dann wünschen wir euch Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Tag und folgt uns bei Twitter, LinkedIn, auf eurem Lieblingspodcast-Tool, das ihr benutzt, um uns zu hören. Wir freuen uns und seid wieder beim nächsten Mal dabei, bei der nächsten Folge Unboxing Agile. Bis dahin.
Tschüss.